Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Verse 17 bis 24. 1. Korinther, Kapitel 7, 17 bis 24. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Ist jemand nach erfolgter Beschneidung berufen worden, so versuche er, sie nicht rückgängig zu machen. Ist jemand in unbeschnittenen Zustand berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts, wohl aber Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn, ebenso auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Wenn ich Christ geworden bin, dann muss ich mein Leben ändern. Ein Christ kann eben nicht so leben wie die Welt. Würden wir wahrscheinlich alle zustimmen. Aber Christ zu sein bedeutet nicht, dass sich alles in meinem Leben ändert oder ändern muss. Ein Christ hat zu allem eine neue innere Einstellung. Er sollte gegen die Sünde in seinem Leben kämpfen. Aber er soll sich zum Beispiel nicht völlig aus dem Leben hier zurückziehen unter irgendeine christliche Glocke. Ja? Kinder müssen in den christlichen Kindergarten und dann in die christliche Schule und man selber möglichst in der Kirche arbeiten oder in einer christlichen Firma, die möglichst Dinge für Christen produziert. Und wenn ich Urlaub mache, dann nur im christlichen Hotel und so weiter. Das kann man alles machen. Ja? Es gibt Leute, die achten sehr drauf. Ich sag mal, wenn ein junger Mann oder ein junger Mensch sich die Frage stellt, ob er in den vollzeitlichen Dienst gehen soll, dann ist es durchaus gut. Aber nicht jeder Christ soll und kann Pastor oder Missionar oder irgend sowas werden, christlicher Buchdrucker oder so. Vers 17, ich lese es nochmal aus der NGÜ-Übersetzung. Akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat. Lebt dort als Christen, wo Gott euch hingestellt hat. Also gläubig zu werden bedeutet nicht, dass sich dein Status ändert. Egal, ob jetzt im Hinblick auf deine Ehe, das hat Paulus vorher behandelt. Ihr sollt euch jetzt nicht scheiden lassen, bloß weil euer Partner vielleicht ungläubig ist. Egal, ob was in Richtung deiner Volkszugehörigkeit, ja, beschneiden, also Jude sein oder unbeschnitten, Heide sein, auch das ändert sich nicht, braucht sich nicht ändern und auch deine gesellschaftliche Stellung nicht. Vers 20, ein jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Das heißt jetzt auf der anderen Seite nicht, dass ein Christ nicht versuchen sollte, seine, ich sag mal, soziale oder finanzielle Stellung zu verbessern. Also man muss nicht sein Leben lang Straßenkehrer oder Mülltonfahrer oder so bleiben. Ne? Man kann sich versuchen, hochzuarbeiten. Die Sklaven, ja, die frei werden konnten, die sollten es tun. Wer genug Geld hatte, sich freikaufen konnte und so weiter, der sollte es ruhig tun. Wenn man seine Lebenssituation aber nicht ändern kann, kann man trotzdem Gott wohlgefällig leben. Wenn du dich nicht verbessern kannst, also wenn du dich verbessern kannst, dann mach es, ja. Aber wenn es eben nicht geht, brauchst du nicht Trübsal blasen. Du kannst Christus auch dort dienen. Dort, wo er dich hingestellt hat. Darauf kommt es an, Christus zu dienen. Und die Frage lautet nun natürlich, wie kann ich in meiner Lebenssituation, in meiner Arbeitssituation Christus dienen? In der heutigen Predigt möchte ich darum den Schwerpunkt auf das Thema Arbeit legen. Für die, die bei der Gemeinde Bibelfreizeit mit dabei waren, haben heute ein Stück weit Wiederholung. Ich hoffe, das ist gut für euch. hilfreich und ihr langweilt euch nicht. Einer säkulären Arbeit nachgehen ist für die meisten von uns das Normale, das, was Gott einem zugeteilt hat. Manche sind noch Schüler und Studenten, manche Hausfrauen und Mütter. Ich darf jetzt, wie man so schön sagt, im geistlichen Stand arbeiten. Ich bin Pastor, aber wir alle haben irgendwie zu arbeiten. Auch ein Schüler muss arbeiten und selbst die, die schon in Rente sind, die haben ja auch noch was zu tun. Und die dürfen heute aber auch zurückblicken auf ihr Arbeitsleben, vielleicht nochmal ein Stück weit eine andere Sicht darauf bekommen. Eine Frage möchte ich jeden von euch zu Beginn stellen. Warum arbeitest du? Warum arbeitest du? Warum gehst du zur Arbeit? Beantwortet euch diese Frage im Stillen. Ja? Warum gehst du arbeiten? Seid ganz ehrlich und haltet euch eure Antwort fest. Viele sind ja froh, dass sie eine Arbeit haben und die machen sie auch gern. Und sie halten es jetzt aber auch nicht für nötig, darüber jetzt noch tiefer nachzudenken. Man arbeitet halt, um beschäftigt zu sein und um Geld zu verdienen. Und das ist auch okay. Aber als Christen sollte uns das nicht reichen. Es gibt noch mehr dazu. Arbeit ist mehr als ein Mittel zur Selbstverwirklichung oder zur Selbsterhaltung oder vielleicht auch nur dieses notwendige Übel, wo es ständig Probleme gibt. Das Arbeit ist ja nicht nur schön, es gibt ja auch Bereiche, wo es viele Probleme gibt. Und das Ziel ist dann letztlich die Rente. Ja, was willst du mal werden? Der hat mir neulich gesagt, Opa oder Rentner. Ne? Es ist so wichtig, dass wir eine biblische Sicht für unsere Arbeit haben und unsere Arbeit als einen Bereich sehen, in dem wir auch unseren Glauben ausleben. Ja, das beschäftigt uns nun mal den Großteil unserer Zeit. Und wenn ich jetzt sage, dass wir darin unseren Glauben ausleben, damit meine ich mehr als zu sagen, ich arbeite so viel, dass es für mich und meine Familie reicht und ich noch was in die Mission geben kann. Mein erster Punkt lautet heute Morgen, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, bedeutet auch zum Arbeiten geschaffen zu sein. Die Bibel, die beginnt ja mit Arbeit. Ja, die beginnt mit der ersten Arbeitswoche oder die erste Woche dieser Welt war eine Arbeitswoche. Gott schuf die Welt. Das göttliche Handeln in der Schöpfung wird mit dem Wort beschrieben, mit dem auch die menschliche Arbeit beschrieben wird. Ja, wir sehen das in 1. Mose 2, Vers 1. So im Rückblick auf die Schöpfung, so wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet. Das Wort Werk, das ist das Wort Arbeit. Das Wort, was für menschliche Arbeit steht. Er hatte seine Arbeit geschafft. Das er gemacht hatte, er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, von seiner Arbeit, das er gemacht hatte, die er gemacht hatte. Und nach der Schöpfung arbeitete Gott natürlich weiter. Er erhält die Schöpfung und er regiert sie. Wir haben das heute im Psalm 104 gehört, der geht ja los, wie Gott die Welt geschaffen hat. Aber dann geht es weiter, Vers 10, du lässt Quellen entspringen. Vers 11, sie tränken die Tiere des Feldes. Vers 14, du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen für die Menschen und so weiter. Ja, Gott erhält die Schöpfung. Er arbeitet weiter, aber er arbeitet nicht nur alleine, sondern er hat den Menschen beauftragt, auch zu arbeiten. 1. Mose 1, Vers 28, füllet die Erde und machet sie euch untertan. Also Gott hat die Welt geschaffen und zwar mit extrem viel Potenzial. Und wir haben den Auftrag, dieses Potenzial zur Entfaltung zu bringen. Füllen und untertan machen, hat Gott gesagt. Füllen bedeutet nicht nur, dass wir uns fortpflanzen und irgendwann die ganze Welt voller Menschen ist, sondern es bedeutet natürlich auch, dass wir eine Gesellschaft aufbauen, in der diese vielen Menschen dann auch leben können. Und untertan machen bedeutet, dass wir die Welt, die Erde kultivieren, nutzbar machen. Also das heißt, die Menschen sollten dort weitermachen, wo Gott aufgehört hat. Sie sollen die Welt weiterfüllen mit sich und die Welt gestalten für sich. So wie Gott das ja schon angefangen hat. Er hat da die Welt geschaffen, Räume geschaffen und er hat sie gefüllt. Er hat diese Materialien genommen, die er vorgefunden hat, ja, und hat daraus Kreatives geschaffen. Er hat Ordnung ins Chaos gebracht. Und so sollte es der Mensch auch machen. Er soll die Rohmaterialien, die Gott ihm gibt in der Welt, nutzen und durch seine Arbeit Schönes und Nützliches hervorbringen. Ja, der Bauer zum Beispiel, er nimmt den Boden und das Korn und er produziert damit Nahrung. Oder der Musiker, der nimmt die Töne und produziert damit Musik. Wir sehen das auch wieder im ersten Buch Mose. Gott hat ja die Welt geschaffen und hat dann auch schon Namen gegeben. Er nannte die Finsternis Nacht und das Helle, ja, das nannte er Tag. Und dann macht er aber nicht weiter, bis alles einen Namen hat, sondern dann sagt er zu Adam, jetzt benennst du die ganzen Geschöpfe, die ich gemacht habe. Adam soll das weiterführen, was Gott angefangen hat. Und so sollen wir das bis heute tun. Tim Keller hat ein Buch geschrieben über Christsein und Arbeit, was ich wirklich sehr zu lesen empfehle. Ich habe es heute leider zu Hause vergessen. Er schreibt da drin, ob wir Gene verbinden oder eine Gehirnoperation machen oder den Müll abholen oder ein Bild malen. Unsere Arbeit ist Aufbau, Erhaltung und Reparatur des Gefüges der Welt. Und damit bekommt sie Anteil an Gottes Wirken. Müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit unserer Arbeit haben wir Anteil an Gottes Wirken. Wir gehen nicht einfach mal lochen. Wir haben Anteil an Gottes Wirken. Natürlich gibt es viele Arbeiten, die diesem Ziel nicht dienen. Ja? Drogenhandel, Produktion von Pornografie und was weiß ich, was es alles an schlimmen Sachen gibt, wo man auch Arbeit reinsteckt. Ja? Oder wenn ich einfach nur arbeite, um mein Konto zu füllen, anstatt meinen Beitrag, meinen Dienst zu tun. Ja? Also wir sehen, Gott schuf die Welt, Gott erhält die Welt, Gott arbeitet für uns und wir arbeiten für Gott. Wir führen das weiter, was Gott gemacht hat, aber es bedeutet gleichzeitig, dass Gott durch uns arbeitet. Gott gibt den Lebewesen Speise durch die Arbeit der Bauern, also durch die Arbeit anderer Menschen und so weiter. Wir gucken uns das dann noch genauer an. Das bedeutet, Arbeit ist nicht das notwendige Übel. Und wenn die Rente kommt und erst recht, wenn der Himmel kommt, ist endlich alles gut. Ja? Arbeit gehört zum Paradies. Es war Gottes guter Plan von Anfang an, dass wir in einem Kreislauf von Arbeit und Ruhe leben. Arbeit gehört zum Segen Gottes, zur Schöpfungsordnung. Sie ist ein menschliches Grundbedürfnis. Sie spiegelt das Bild des Schöpfers in uns wider. Und ohne Arbeit fühlen wir uns schnell leer und unausgefüllt. Wir brauchen die Arbeit, um uns körperlich, seelisch und geistlich wohlzufühlen. Also wisst ihr, was das bedeutet? Wir brauchen nicht nur das Geld, was wir durch unsere Arbeit verdienen, zum Leben, sondern wir brauchen die Arbeit selbst zum Leben. Sie gehört zu unserem Wesen, zu unserem Menschsein, zu unserem Ebenbild Gottessein dazu. Und das bedeutet jetzt nicht, dass Arbeit das einzig Wichtige im Leben ist und die Freizeit dient dann sozusagen nur, damit ich mich ausruhe und wieder Kraft tanke für die Arbeit. Gott hat, nachdem er die Welt geschaffen hat, nachdem er sein Werk vollendet hat, geruht und er hat es nicht nötig, sich auszuruhen. Sein Ruhen hatte auch mehr Bedeutung, als sich nur auszuruhen. Und so soll es auch bei uns sein, das ist jetzt ein neues Thema, aber jetzt ist die Urlaubszeit, wo wir auch mal vielleicht ein paar Tage länger frei machen können. Dann denkt daran, auch diese Zeit dient vor allen Dingen dafür, dass wir uns auf Gott ausrichten, dass wir in unserer Beziehung zu ihm wachsen, dass wir die Beziehung zu anderen Menschen wachsen. Und erinnert euch daran im Urlaub. Mein zweiter Punkt lautet, wieso arbeitest du? Nochmal diese Frage, das gehört nochmal eigentlich zum ersten Punkt, aber ich möchte es nochmal anhand von dem Psalm 104 deutlich machen, den wir heute gehört haben. Wenn ihr wollt, schlagt ihn jetzt nochmal mit auf. Psalm 104, weil ich es einfach genial finde, wie in diesem Psalm dieses Thema nochmal deutlich wird. Ich habe den bisher immer gelesen und immer nur daran gedacht, Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Erhalter, Gott ist wunderbar, aber wie ist in diesem Psalm auch das, was der Mensch schafft, damit verbunden. Ich finde es einfach genial. Also, am Anfang berichtet der Psalm tatsächlich die Schöpfung. Und bevor ich jetzt da reingehe, möchte ich, da hat nämlich ein gewisser Stephen Nichols einen Artikel dazu geschrieben, auch mit der Überschrift, wieso arbeitest du? Und der hat so angefangen. Ich habe einmal eine deprimierende Antwort gehört, die ungefähr so ging. Wir gehen zur Arbeit, damit wir unseren Kindern Schuhe kaufen können, damit sie zur Schule gehen können, damit sie eines Tages zur Arbeit gehen können, damit sie ihren Kindern Schuhe kaufen können, damit sie und so weiter. Mit anderen Worten, Arbeit ist eigentlich sinnlos. Es ist so dieser ewige Kreislauf. Und von diesem Blickwinkel aus ist das ganze Leben sinnlos. Ja, ein einfach nie endender Kreislauf. Ich muss früh aufstehen, dann geht es wieder los, dann lege ich mich am Abend wieder hin, damit ich früh wieder aufstehen kann und so weiter. Manchmal denkt man ja so, mein Leben bekommt erst Sinn, wenn ich in der Rente bin. Ja? Manche Christen denken vielleicht nicht genau so, aber die denken, meine Arbeit wäre eigentlich sinnlos, wenn ich nicht Geld verdienen würde, was ich dann eben in die Gemeinde und in christliche Werke stecken könnte. Was ich da mache, wer braucht's, ja? Wem nützt's? Das ist doch nicht die wahre, wirkliche Arbeit. Das ist doch nicht das, wo wir fürs Reich Gottes wirken sollen und so weiter. Warum arbeiten wir? Also, Psalm 104, zuerst kommt die Schöpfung, Gott arbeitet, Gott schafft die Welt. Auf wunderbare, geheimnisvolle Weise erhält er sie. Und dann kommt Vers 14, da lesen wir, du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie den Menschen dienen. Also, Gott erhält es, aber jetzt ist es schon verbunden damit, Vers 14, damit er, nämlich der Mensch, Nahrung hervorbringe aus der Arbeit. Also Gott lässt da etwas wachsen, der Mensch soll es dann gebrauchen und nutzen und damit arbeiten. Das ist wieder unser Kulturauftrag hier. Dann lesen wir Vers 21 bis 23. Ein ganz genialer Zusammenhang. Die jungen Löwen brüllen nach Raub, also auch Geschöpfe Gottes. Die suchen ihre Nahrung von Gott. Die Sonne geht auf, so ziehen sie sich zurück. Also die Löwen arbeiten nachts, ja, nachts geht's los, da gehen sie auf Jagd. Sie tun das, wozu sie als Löwe geschaffen sind, sie arbeiten als Löwe. So, jetzt im nächsten Vers das nächste Geschöpf. Der Mensch aber geht hinaus an sein Tagewerk, an seine Arbeit bis zum Abend. Ne? Die Geschöpfe werden hier nebeneinander gestellt. Und der Mensch, was ist seine Arbeit? Gott wiederzuspiegeln, Gottes Ebenbild zu sein, eben auch in seiner Arbeit. Und jetzt gehen wir nochmal einen Vers weiter. Wer kommt dann mit seinem Werk? Wieder Gott. Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Ja? Der Psalmist, der geht hier nahtlos über von Geschöpf zu Schöpfer. Und er will uns hier einen wunderbaren Zusammenhang deutlich machen. Gott will, dass wir die Verbindung zwischen unserer Arbeit und Dingen von viel größerer Bedeutung erkennen. Also unsere Arbeit ist ein Zeugnis, ein Hinweis auf den Schöpfer. Arbeit ist eben nicht niedrig, belanglos, sinnlos und absurd, sondern sie hat dadurch Sinn und Bedeutung. Und jetzt kommt noch ein interessanter Zusammenhang, Vers 26 und 25. Da ist das Meer so groß und weit ausgedehnt, daran wimmelt es ohne Zahl von Tieren, groß und klein. Ja, wow, das Meer, so riesig, voller Tiere, voller Geschöpfe Gottes. Was für ein Gott. Da fahren Schiffe, der Leviathan, den du gemacht hast, dass er sich darin tummle. Also, der Leviathan, keine Ahnung, was das für ein Vieh war, irgendwie riesig, furchteinflößend, ja, muss ein tolles Meerestier gewesen sein. Aber was kommt davor? Schiffe. Ja? Also wieder der Psalmist stellt die menschlichen Werke neben die göttlichen Werke. Und er sagt, wow, ich stehe vor beiden und staune. So ein riesiger Walfisch, wenn wir den heute sehen, in der Doku oder so, dann staunen wir. Aber wenn wir am Kai vorm riesigen Schiff stehen, dann staunen wir auch. Wow. Ja, was gehört alles zum Schiffe bauen? Mathematik und Physik, fähige Schreinerei, Erfahrung, generationsüberspannende Expertise, die sich aus Versuch und Irrtum ergibt. Ja, viel Arbeit. Was gehört zum Segeln von Schiffen oder zur Navigation und so weiter? Eben Navigationstechniken, wieder Expertise, Muskeln, starke Rücken, starke Arme, Härte, Entschlossenheit. Von Generationen und kollektiver Weisheit. All das gehört dazu. Also Schiffe, die auf dem Meer fahren, das ist einfach nur, da kann man staunen. Wir sehen, das Gotteswerk ist toll, aber er hat Potenzial in die Schöpfung gelegt und Potenzial in den Menschen gelegt, dass er dieses Potenzial nutzen kann. Und er spiegelt sich darin wieder. Und das wichtigste Ergebnis, der Grund und das Ziel unserer Arbeit, das kommt dann in Vers 31. Die Herrlichkeit des Herrn wird ewig währen. Der Herr wird sich an seinen Werken freuen. Unsere Arbeit hat einen Sinn. Sie weist auf den hin, in dessen Ebenbild wir geschaffen wurden. Wenn wir arbeiten, bringen wir Gott Ehre. Wenn wir arbeiten, was steht hier? Erfreut sich Gott an uns. Und das ist die Tiefe, die wahre Antwort auf die Frage, warum gehe ich arbeiten? Mein nächster Punkt lautet, haben unterschiedliche Arbeiten einen unterschiedlichen Wert? Kann ich vielleicht in einer Sache Gott mehr die Ehre machen und in anderen Gott weniger und so weiter? Also bei uns Menschen ist es ja so, ne? Körperliche Arbeit steht zum Beispiel unter Kopfarbeit. Ich denke, solche Unterscheidungen rühren wiederum von unserem falschen Denken über Arbeit. Ne? Wir denken, Arbeit, das ist dieses notwendige Übel. Und körperliche Arbeit ist anstrengend, also ist sie einfach noch schlimmer. Also wir unterteilen vielleicht auch in qualifizierte Arbeit und unqualifizierte Arbeit. Ja. Da stehst du an der Maschine, das kann ja jeder machen. Ja. Oder wir unterscheiden ganz oft einfach nach dem finanziellen Aspekt. Arbeit ist gut, wenn sie viel einbringt. Was waren denn eure Berufswünsche, als ihr noch jung wart? Oder was sind sie jetzt, wo ihr noch jung seid? Was wolltet ihr werden? Also ich zum Beispiel wollte erstmal, wie mein großer Bruder auch, das wollten wir alle damals irgendwie, 2 Jahre Mülltonnenfahrer werden, weil zu DDR-Zeiten hieß es, da kannst du gut Geld verdienen. Also erstmal ein bisschen Kohle scheffeln. Und dann kann man immer noch gucken, was man macht. Ne? Also ja, so ist man. Wo kann ich erstmal ordentlich Geld verdienen, oder? Schaut mal, Gott offenbart sich im Alten Testament als Gärtner und im Neuen Testament als Zimmermann. Ein Pastor, Philipp Jensen heißt er, der schrieb dazu, wenn Gott in die Welt käme, wie würde er aussehen? Für die alten Griechen vielleicht wie ein König und Philosoph, das war so das Höchste, was sie sich vorstellen können. Das möchte man sein und das ist die Arbeit. Für die alten Römer vielleicht einfach einer gerechter und edler Staatsmann. Aber wie kommt der Gott der Hebräer in die Welt? Als Zimmermann. Jede Arbeit ist wertvoll. Jeder dient mit seiner Arbeit dem großen Ganzen. Es ist so ähnlich wie in der Gemeinde, wo jedes Glied eine wichtige Funktion innehat und jeder wichtig ist. So ist es auch bei der Arbeit. Also ich als Pastor, ich darf sicherlich eine schöne Arbeit ausführen, aber wie gut ist es, dass es zum Beispiel auch Heizungsbauer gibt, die mir eine Heizung in meinem Büro bauen können oder Leute, die diese Fliegennetze bauen, damit man die vors Fenster hängen kann, damit man nicht von Fliegen gestört wird, oder, ja. Die Welt ist von Gott materiell erschaffen. Und Arbeiten, die diese materielle Welt kultivieren, erhalten und pflegen, sind gut. Selbst Rasenmähen hat seinen Wert und so viele Arbeiten, die wir uns sagen, ah, jetzt wieder das. Die haben ihren Wert. Damit komme ich zum vierten Punkt, Beruf und Berufung. Wir wollen uns das nochmal mit dieser Berufung genauer anschauen. Vers 17 in unserem Predigtext, 1. Korinther 7, Vers 17. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Schaut mal die Wortwahl, die Paulus hier verwendet. Das sind religiös aufgeladene Begriffe, die verwendet die Bibel sonst, wenn Gott sagt, er beruft uns in eine rettende Beziehung zu ihm und er weist uns dann oder erteilt uns dann geistliche Gaben zum Bau und Dienst in der Gemeinde zu. Daher kennen wir diese Worte. Und genau so beruft er uns zu einer Arbeit und er teilt uns diese Arbeit zu. Also so wie Gott uns geistliche Gaben gibt, um die Gemeinde zu bauen und ihr zu dienen, so gibt er uns Gaben und Fähigkeiten, vielleicht auch Mittel und Möglichkeiten, um der menschlichen Gesellschaft zu dienen. In der Welt geht es bei Arbeit ja oft einfach um Autonomie, ich will unabhängig sein, um Selbstverwirklichung, ich will irgendwie was erreichen und um Machtinteressen vielleicht noch. Nach der Bibel ist Arbeit eine Berufung. Und das ist der Zusammenhang. Unsere tägliche Arbeit kann nur dann eine Berufung sein, wenn wir sie als Auftrag Gottes sehen, für ihn und für unseren Mitmenschen oder ihm und unseren Mitmenschen zu dienen. Und das müssen wir auch beachten, wenn es um die Berufswahl geht. Tim Keller schreibt, wir sollen Arbeit und Beruf als Kanal sehen, Gott und unseren Nächsten zu dienen und unsere Arbeit entsprechend wählen und tun. Und Luther hat im Prinzip hier schon die Grundlagen gelegt für diese Arbeitsethik. Zum Beispiel am Psalm 147, Vers 13 hat er das deutlich gemacht. Da steht, Gott macht die Riegel deiner Tore fest. Ja, also gemeint ist die Stadt, die Gott beschützt, er macht die Riegel fest. Und der Psalmist meint dort wahrscheinlich nicht, dass Gott das Eisen der Riegel besonders fest macht. Sondern die Frage dahinter ist natürlich, lautet, wie sorgt Gott für die Sicherheit einer Stadt? Wir können uns das für Osnabrück fragen, wir haben keine Stadtmauer mehr. Wie sorgt Gott für die Sicherheit unserer Stadt? Luther schreibt, was da hilft, den Schutz halten, als da sind gut Regiment, gut Stadtrecht, gute Ordnung, ernste Strafe, fromme, treue, weise Herren. Also Gott sorgt für uns durch die Arbeit anderer Menschen, die er darum zu ihrer Arbeit bestimmt, berufen hat. Wir und unsere Aufgaben sind Kanäle, durch die Gott uns seine Gaben zukommen lässt. Und darum ist unsere Arbeit eben nicht nur ein Job, um Geld zu verdienen, um uns selbst zu verwirklichen oder vielleicht einfach nur um die Zeit totzuschlagen, sondern eine Berufung. Wir dienen Gott mit einer Arbeit, die er uns zugewiesen hat. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, unsere Arbeit und das Evangelium. Trotzdem ist es ja so, dass auch wir Christen oftmals für unsere Selbstachtung oder für unseren Selbstwert arbeiten. Wir definieren unseren Wert über unsere Leistung. Das macht der Pastor so und das macht auch die Hausfrau so, das machen eigentlich wir alle so. Ne? Wenn ich was geschafft habe und möglichst, wenn ich das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe, dann bin ich gut. Dann habe ich Wert. Dann kann ich zufrieden sein. Und ich sage mal, es ist durchaus richtig, sich mit dem Ziel, eine gute Arbeit zu bringen, anzustrengen. Ja, früh aufstehen und sagen, heute will ich alles schaffen, was ich auf meinen Zettel geschrieben habe oder so. Ja? Es ist auch richtig, Freude und Zufriedenheit zu empfinden, wenn man seine Arbeit geschafft hat und gut gemacht hat. Da kann man auch dankbar sein, zufrieden sein, auch okay. Das hat Gott auch da so gemacht. Aber dennoch ist es so wichtig, dass wir begreifen, dass das Evangelium uns davon befreit, uns selber durch unsere Arbeit und unsere Leistung beweisen zu müssen. Unseren Wert erarbeiten zu müssen. Was mache ich denn, wenn es mal nicht geklappt hat? Wenn ich mal schlecht drauf bin oder wenn irgendwas dazwischen gekommen ist oder wenn ich eben eine monotone Arbeit mache, die irgendwie mir sinnlos erscheint, dann habe ich dann keinen Wert mehr. Christus hat uns befreit und zu Kindern Gottes gemacht. Wisst ihr, wir waren voller Schuld, wir waren hochverschuldet. Wir lebten in Rebellion gegen Gott und nicht zu seiner Ehre. Und Christus kam und hat diese ganze Schuld auf sich genommen und am Kreuz bezahlt. Und er hat uns so zu Kindern Gottes gemacht. Das heißt, wir haben einen unvorstellbar hohen Wert, egal was du die Woche über geleistet hast oder nicht. Ein unvorstellbar hoher Wert. Gott liebt uns, er hat einen Plan mit uns und er will uns verändern und er will uns in der Welt gebrauchen. Und diese Sichtweise, ja, das Evangelium, das befreit uns von einer herablassenden Haltung gegenüber einfacher oder niederer Arbeit. Dass wir auf andere herabgucken oder dass wir auf uns selbst herabschauen und denken, was mache ich dann für einen Mist? Ja? Wer braucht das schon? Kann doch jeder machen oder so. Und es bewahrt uns aber auch vor dem Stolz auf höhere Tätigkeiten. Ja, wenn ich das nicht machen würde, wer könnte es sonst machen? Ne? Jede Arbeit wird nun ein Ausdruck der Liebe gegenüber Gott, der uns erlöst hat. und auch gegenüber unseren Nächsten, dem wir diese Liebe Gottes weitergeben sollen. Ein Christ kann voller Freude und Zufriedenheit niedere Arbeiten machen, monotone Arbeiten, eklige Arbeiten, schwierige Arbeiten. Wenn ich Arbeit als etwas betrachte, einfach nur um Geld zu verdienen und um meine Freizeit zu bekommen, dann ist in gewisser Weise Verbitterung oder Gleichgültigkeit vorprogrammiert. Ich brauche diese christliche Sichtweise. Es ist ganz interessant, was Dorothy Sayers, eine Schriftstellerin, berichtet über den Zweiten Weltkrieg. Sie zitierte einen Chirurgen, der Folgendes sagt: Ärzte praktizieren nicht in erster Linie, um Leiden zu lindern, sondern um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Heilung der Kranken geschieht nebenbei. Anwälte übernehmen Mandate nicht, weil sie eine besondere Leidenschaft für das Recht haben, sondern weil die Jurisprudenz ein Beruf ist, der ihren Erwerb sichert. Und so könnte man das in jedem Beruf durchgehen. Ja? Ich mache das eigentlich nur, um Geld zu verdienen. Und jetzt kommt die interessante Erkenntnis da aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Grund, weswegen Männer sich in der Armee oft glücklicher fühlen und zufrieden fühlen, ist der, dass sie dort zum ersten Mal in ihrem Leben etwas nicht um der Bezahlung, die jämmerlich gering war, sondern um der Sache willen taten. Ja, jeder wusste, also jeder Engländer damals, dass er mit seiner Arbeit zum Überleben seiner Nation beitrug. Die haben für etwas gearbeitet, was über sie hinausging. Durch unsere tägliche Arbeit, die wir machen, retten wir vielleicht momentan gerade nicht das Überleben unserer deutschen Nation. Das kann sein. Wir arbeiten vielleicht auch nicht alle direkt als Missionar oder Bibelübersetzer oder spenden enorme Summen dafür. Aber wir sind unseren Mitmenschen nützlich. Umso mehr, wenn wir unsere Arbeit fröhlich und treu tun. Versteht ihr, Gott will nicht, dass wir ein Doppelleben führen. Hier haben wir unser Glaubensleben und dort ist unsere Arbeit. Hier bin ich Sonntagvormittag und das ist halt dann der Rest der Woche. Auch unsere Arbeit ist unser Dienst für Gott. Es ist Gottesdienst. Und darum sollen wir sie gerne und gut machen. Sollen uns, wo es geht, verbessern und in diesem guten Sinn natürlich dann auch vorankommen, Karriere machen. Ich kann mein Arbeitsfeld auch gut zur Evangelisation nutzen. Zu meinen Kollegen kann ich einen guten freundschaftlichen Kontakt aufbauen und über das Evangelium ins Gespräch kommen. Das ist sicherlich im Bereich, wo der wertvoll ist dafür. Aber wir geben vor allem Zeugnis dadurch, wie wir unsere Arbeit tun, mit welcher Einstellung wir unsere Arbeit tun. Der biblische Grundsatz lautet: Gute, kompetente, ordentliche Arbeit ist eine Form von Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen. Und das hat natürlich dann Konsequenzen für unsere Arbeitsmotivation, wenn ich das wirklich begriffen habe. Oder auch für die Wahl des Berufes. Ja? Die hängt von meiner Befähigung, von meinen Möglichkeiten ab, sicher. Aber vielleicht sollte ich mir auch Gedanken machen, wo kann ich mehr anderen dienen? Und vielleicht ist es so, ich habe einen Beruf, da könnte ich mehr anderen Menschen dienen und einen Beruf, wo ich mehr Geld verdienen kann. Und vielleicht sollte ich dann doch den Ersteren wählen. Und nicht zuletzt habe ich durch diese Grundeinstellung, durch die Erkenntnis, mehr Befriedigung in meiner Arbeit, gerade wenn sie langweilig und nicht gut bezahlt oder nach menschlichen Ermessen einfach unattraktiv ist. Unsere tägliche Arbeit ist ein Stück Anbetung und Gottesdienst. Gott hat uns in diese Arbeit berufen und dafür zugerüstet. Und wir machen sie treu und gut, um ihn zu loben, um den Nächsten in seinem Auftrag zu dienen. Und ich weiß, es gibt unheimlich viele Probleme, gerade im Bereich der Arbeit. Überlastung, kein Ertrag, keine Frucht, kein Sinn, Nutzlosigkeit, Ausbeutung, die man erfährt, Mobbing, Unlust, was auch immer. Man könnte jetzt noch weitere Predigten zu diesen Themen halten. Aber wenn wir das begreifen, die Arbeit selbst ist kein Fluch. Auf ihr liegt auch der Fluch der Sünde. Aber Christus hat uns von diesem Fluch, der auch auf der Arbeit liegt, befreit. Das Evangelium bedeutet nicht nur unsere Befreiung aus Verlorenheit, aus Sünde und Tod, das natürlich vor allen Dingen. Aber das Evangelium betrifft eben alle Dinge, alle Bereiche unseres Lebens. Christus hat uns befreit und zu Kindern Gottes gemacht, sodass wir jetzt wieder von Herzen unsere Arbeit für Gott, für ihn tun können. Das schreibt Paulus hier im Korintherbrief, dass wir in dem Stand, in dem er uns berufen hat, bleiben sollen, unsere Arbeit tun sollen für ihn. Und das schreibt er auch so wunderbar im Epheserbrief. Ich lese uns das zum Abschluss vor. Epheser 6, Vers 5. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern. Also macht eure Arbeit ordentlich. Ja? In Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht dem Menschen. Da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier. Amen.